So, guten Tag und willkommen zurück bei halb zehn. Ein neuer Podcast für eine neue linke, sogar vielleicht sozialistische Politik. Ich bin hier
mit
meiner Lieblingssozialistin, das S-Wort, Ines Schwertner,
hi.
Auch Chefredakteurin von sozialistischen Zeitschrift ADA Magazin, der deutsche Ableger von Jacobin. Sollen wir auch ab und zu mal am richtigen so Plug, so Werbedings mal machen? ADA Mag, durchaus sehr, sehr empfehlenswert. Auch Jacobin aus den Vereinigten Staaten. Eine sozialistische, ich kann nicht mal das Wort ausbringen, eine sozialistische Zeitschrift, jedem zu empfehlen. Und wir müssen jetzt reden. Wir müssen über Kevin reden. Ist Kevin alleine zu Hause? Er hat das S-Wort gebracht. Es geht um Sozialismus. Ines, was ist da los?
Ja, also was ist in der letzten Woche passiert? Ich konnte es auch nicht glauben. Ich war zwischenzeitlich in Athen und habe es gar nicht so richtig mitbekommen und komme wieder zurück und denke, alle reden plötzlich über Sozialismus wieder. Was ist passiert? Ja, offensichtlich wurde er einfach gefragt in einem Interview für die Zeit, was sein Verständnis ist von demokratischem Sozialismus. Und die beiden Journalisten...
Zum 1. Mai als Chef der Jungsozialisten.
Ne? Eben, genau. Also eigentlich, und ich meine, es steht ja sogar im Parteiprogramm noch demokratischer Sozialismus sogar auch drin. Insofern sollte es nicht so sehr überraschen, dass er da, sich auch als Sozialist bezeichnet. Auf jeden Fall hat es riesige Wellen geschlagen, weil unter anderem da die Verstaatlichung oder Kollektivierung zum Beispiel von BMW zur Sprache kam. Und das hat plötzlich alle... in Aufruhr versetzt, weil das sowas war, worüber man einfach nicht mehr spricht. Ja? Also worüber man seit Jahrzehnten nicht mehr sprechen darf, können wir eigentlich große Unternehmen in die Hände der Leute selber. Also über die demokratische Mitbestimmung von Unternehmen hat einfach niemand mehr gesprochen im Neoliberalismus. Schon gar nicht die SPD selbst. Und jetzt sagt es halt jemand aus der SPD und das hat alle verrückt gemacht.
Ja, die Eigentumsfrage, das ist das große Ding. Also ich muss gestehen, ich vielleicht wie viele andere, ich habe jetzt das Grundsatzprogramm der SPD aus dem Jahr 2007, Hamburger Programm, gelesen. Da gibt es ein ganzes Kapitel zum demokratischen Sozialismus. Also die unterscheiden da sehr auch zur sowjetischen Staatssozialismus. Aber das ist gar nicht so schlecht. nur... fass mal einfach zusammen, weil Ines, du bist immer viel besser in alles, was die Medien hier macht. Fass mal zusammen, was war diese Reaktion? Und vor allem, anstatt in die Debatte zu gehen, das Recht, solche Ansichten zu vertreten, abzusprechen. Also das hat man gemerkt, dass anstatt so, nö, also ich finde dies und dann reden wir mal darüber. Also das kündet irgendwie, dem wurde verboten. Mhm. Man war empört, dass er überhaupt solche Dinge aussprach. Mhm.
Genau, also die Heftigkeit der Reaktion hat, glaube ich, echt nochmal gezeigt, wie wichtig diese Debatte ist und wie sehr die auch Schiss haben. Also sowohl natürlich die, ich sag mal so, liberalen Zeitungen, natürlich alle von FAZ, Handelsblatt und so, ne, die haben geschrieben, hier Kühnert würde wieder die Trabis vom Band laufen lassen und so. Also die waren sich ja echt nicht zu schade, jegliches DDR-Klischee wieder aufzutischen, um zu sagen, der böse Sozialismus, das ist die eine Variante, die irgendwie klar war, ne, dass die das machen würden. Aber eben auch so von der SPD, von den Seeheimern, also diesem sehr pragmatisch wirtschaftsfreundlichen Flügel selbst. Der Johannes Kahrs zum Beispiel, ne, sein Tweet, was hat der Kühnert geraucht, war so bezeichnend, ja, also dass das in der SPD selbst so ein Unding war, überhaupt darüber zu sprechen. Das fand ich wirklich bezeichnend, weil sie gemerkt haben, oh, da hat er einen wunden Punkt getroffen. Ne? Nämlich, weil eigentlich das in dem SPD-Programm selbst drinsteht. Und es gab dann auch viel Unterstützung so von jetzt zum Beispiel auch dem DGB, dem Gewerkschaftschef, dem Hoffmann, hat gesagt, ja, wir sehen doch alle, der Kapitalismus funktioniert nicht mehr. Gut, dass Kevin Kühnert das angesprochen hat. Gleichzeitig dann so Betriebsräte von BMW, ne, hat sich ganz prominent in der FAZ auch gemeldet und gesagt so, die Arbeiter können jetzt nicht mehr Kühnert wählen oder die SPD wählen, wenn der sowas sagt. Ne? Also man sieht ja tatsächlich, wie gespalten da auch die Meinungen sind. Also diejenigen, die halt jetzt von diesem System weiter mit profitieren und an diesem Kompromiss teilhaben, einige Betriebsräte, die Seeheimer, so alle wirtschaftsfreundlichen Flügel sowieso, sagen, alles soll so bleiben, wie es ist, der Kühnert spinnt. Und viele andere sagen, dass sie erleichtert sind, dass es überhaupt wieder diese Debatte gibt, weil es ja offensichtlich nicht funktioniert, ne? Also weil es offensichtlich so große Ungleichheit gibt, die man gar nicht mehr wegreden kann. Also da prallt jetzt einiges aufeinander und natürlich viele zeichnen dieses krasse Bild, dieses dämonische Bild von, das sind jetzt die Linkspopulisten. Ja? Also in der Welt wurde Kühnert zusammen mit Alexandria Ocasio-Cortez und mit Corbyn und Mélenchon zusammengezeigt. Also das sind jetzt die Linkspopulisten. Da merkt man schon, die haben schon so ein bisschen Angst vor linkspopulistischen so Regierungen, überhaupt die Machtfrage zu stellen, die Demokratiefrage zu stellen. Man merkt, da bewegt sich was.
Ja, also auf jeden Fall, also man warf Kühnert vor, das wäre so der Griff in eine so achsige Mottenkiste, aber eigentlich die Reaktionen waren es auch. Also sofort diese Vorwürfe, man würde alles nach DDR-Modell, so alte Staatsbetriebe, also dass man im Grunde nur noch Trabis bei BMW herstellen möchte oder so, das war sofort das Ding. Also, aber wir sollen vielleicht mal gucken, weil ich glaube, die sollen tatsächlich Angst haben vor den populären Linken, ob man sie Linkspopulisten nennen will. Vor allem, weil, also alle sind so empört, dass Kühnert über Sozialismus spricht, aber das Kapitalismus ist gescheitert. Also jetzt am dringendsten, also die UNO, die Wissenschaft sagt uns, wir haben 10 Jahre, um das Planeten zu retten. Also das Modell hat uns ist wirklich zur Zerstörung unseres gemeinsamen Lebensgrundlage jetzt geführt. Das ist nicht gerade der Erfolg, aber noch davor hatte man mit der Finanzkrise 2008 alle Regeln der Marktwirtschaft haben zu einem Kollaps geführt, wo es wirklich, wir waren kurz davor, dass man nicht mehr Geld aus den Geldautomaten bekommen hätte in vielen Ländern der Welt, dass die ganzen Kredite, die Krise der Glaubwürdigkeit, eine Währung, auch vom Dollar zum Beispiel, durchaus auf dem Spiel stand. Und es war nur mit massiver staatlicher Intervention möglich, das Wirtschaftssystem aufrechtzuerhalten. Also eigentlich, das, was wir jetzt haben, ist schon ein System, was von sich aus nicht stabil ist. Es zerstört sich selbst und war nur, also jetzt auch, wenn die nächste Krise kommt, es ist kaum denkbar, wie es aufrechtzuerhalten ist ohne staatliche Interventionen. Aber vielleicht sollen wir erstmal ein bisschen weitergehen und uns fragen, was ist dann das Sozialismus? Weil dann sofort kommen die Vergleiche mit USSR, URSS, wie sagt man das auf Deutsch? Mit der Sowjetunion? USSR, mit der Sowjetunion oder DDR. Aber wie sollen wir dann Sozialismus eigentlich verstehen?
Ich glaube, also man muss nochmal auch einen Schritt zurückgehen und sagen, was jetzt warum die deutsche Debatte so auch ein bisschen eine andere ist, ne, als die vielleicht in anderen Ländern, weil du hast gesagt, diese Krise, die ist ja in Deutschland anders angekommen und Deutschland gehört eben zu den Gewinnern, ne? Also eigentlich haben deutsche Konzerne und Banken Gewinn gemacht nach der Finanzkrise, aus den griechischen Schulden zum Beispiel. Und das heißt, bei uns mit diesem Thema jetzt soziale Marktwirtschaft, es gibt einen ganz anderen Konsens darüber, wie eben Marktwirtschaft funktionieren soll. Also es gibt immer noch das Verständnis davon, dass es jetzt irgendwie, das wäre sozial, es gibt einen funktionierenden Sozialstaat. Und das wird jetzt halt angekratzt. Das heißt, diese soziale Marktwirtschaft steht jetzt wieder zur Disposition. Und das war jetzt wirklich die letzten 10 Jahre eben gar nicht, weil tatsächlich Deutschland da nicht so, ne, also überhaupt gar nicht so wie die anderen Länder in Südeuropa davon betroffen war. Und erst jetzt merkt man so langsam, dass es doch auch Ungleichheit hier gibt und dass doch auch hier langsam die Schienennetzwerke nicht mehr funktionieren oder dass die Krankenhäuser nicht mehr funktionieren. Also das kommt jetzt gerade so verspätet erst an, habe ich das Gefühl. Und deswegen kommt jetzt erst wieder diese Diskussion um Sozialismus überhaupt erst wieder auf. Und natürlich gibt es dann auch das deutsche Spezifikum eben mit der deutschen Teilung, ne? Und dass Sozialismus in unseren Worten viel, viel schwerer auszusprechen ist, als wenn du jetzt sagst, ey, wir fordern einfach Democratic Socialism. Geht viel einfacher irgendwie von der Zunge, weil wir natürlich irgendwie uns mit diesem Staatssozialismus auseinandersetzen müssen, so, ne? Also,
naja, aber also Socialism war schon als Begriff wirklich verbannt aus dem mainstreamigen Diskurs. Klar. Also das lässt sich jetzt so leicht sagen. Heute, ja, Großbritannien, USA, ja, natürlich seid ihr alle die Sozialisten. Aber wir schauten damals auf Europa und dachten, ja, da haben sie immer noch so eine Ahnung davon. Aber bei uns ist das, da darf man wirklich nicht drüber sprechen. Also zu den Hochzeiten von Bill Clinton, Tony Blair und so. Und da hat sich schon sehr viel geändert, aber vielleicht einfach aus dieser Krise heraus, also einerseits die wirtschaftliche Krise, also ne, Piketty, Thomas Piketty beschreibt das sehr gut, er sagt einfach, wo R größer als G, also wo die Rentabilität oder Ertrag des Kapitals größer ist, dass das Wachstum, ist es einfach mathematisch so, dass die Ungleichheit immer mehr wächst, weil immer mehr Geld dann natürlich zu Kapital dann fließt. Und wir haben natürlich momentan ein System, wo jeder, der sehr viel Geld hat, hat das Recht auf Vermehrung dieses Geldes. Ne? Also man darf investieren und man soll daraus einen Profit schlagen. Und wenn dann die Krise einschlägt, dann diese Profit zu verteidigen, ist das oberste Gebot, das kann man immer wieder sehen. Und dafür, wenn die Arbeiter blechen müssen, wenn Sozialleistungen gekürzt werden sollen, dann ist es eben so. Also, und das hat die soziale Marktwirtschaft der Nachkriegszeit massiv ausgeholt, weil jede Krise oder vermeintliche Krise hat man mit diesem sogenannten Schock-Doktrin, also jede Krise hat man da benutzt, um sozusagen die sozialen Rechte, die Errungenschaften da zurückzudrängen. Und damals hat man natürlich eine sehr hohe Wachstumsrate und tatsächlich war das Reichtum in anderen Teilen der Gesellschaft auch größer geworden. Also man hatte schon, viele Leute sind wohlhabender geworden, auch von unten in der Gesellschaft. Jetzt ist das Wachstum im Grunde hin und sowieso ökologisch nicht mehr tragbar. Also wir kriegen es einfach nicht mehr hin, ohne das Planet zu zerstören. Und das ist wirklich die Frage, wie kann man darauf reagieren? Und Socialism im Englischen ist natürlich, es kommt vom Social, es geht um die Gesellschaft, also die Gesellschaften von, also klassischerweise von einem Produktionsmittel, aber das heißt im Grunde, dass Society, also die Gesellschaft, solle die Kontrolle darüber haben und das würde dann von vielen Seiten als der Staat dann interpretiert, also sowohl von also von Kommunisten in Osteuropa, also vom staatlichen Sozialismus, aber auch vom, also von der Tony Blair-Tradition, also von den, vielleicht könnte man sagen, die Fabians, das waren so die Linksintellektuellen aus der Gründung der Labour Party, die meinten also, die wären also eine technokratische Elite und die sollen im Grunde nur ein bisschen so die Wirtschaft so lenken und dann wiederum die Pfründe an die Arbeiter abgeben, zu denen die selbst nicht gehörten. Aber eine Demokratisierung der Wirtschaft, also Sozialismus nicht im Sinne von, okay, es ist für die Gesellschaft, sondern von der Gesellschaft, dass die Gesellschaft selbst die Macht übernimmt, die ökonomische Macht, das kam dann in diesen Modellen eben nicht vor. Und was ich schon als sozialistisch bezeichnen würde, also demokratisch-sozialistisch, ist diese Forderung nach Wirtschaftsdemokratie, dass wirklich jeder auch sowohl in der Wirtschaft als auch in der Gesellschaft mehr Macht bekommen soll. Weil das Neoliberalismus hat nicht nur umverteilt, also die Ressourcen, das Geld umverteilt von unten nach oben, sondern auch die Macht. Und wir erleben immer mehr, dass immer mehr Leute sich machtlos fühlen. Es ist jetzt einfach so, es ist alternativlos, man kann ja nichts machen. Und man will auch eben diese Macht zurück. Und diese Rückgabe der Macht, das hat damals die DDR natürlich nicht gemacht, aber auch Tony Blair auf Teufel komm raus nicht gemacht. Und das ist vielleicht der Unterschied jetzt zu dem Programm von Corbyn oder Bernie Sanders, wo die wirklich diese Macht zurück an die Graswurzel geben.
Ja, ich glaube, es ist eine wichtige Unterscheidung und auch das ging jetzt in dieser Debatte eben total durcheinander, auch in dem Interview, weil man sagen muss, da sind die Ebenen miteinander verschwommen und vielleicht war Kühnert da auch nicht ganz klar genug, weil der Unterschied zwischen Verstaatlichung und Vergemeinschaftung im Sinne von, so wie du es gerade beschrieben hast, in die Hände der eigentlich arbeitenden Menschen im Betrieb oder der Menschen in der Stadt, in der Kommune selbst, ja nochmal ein wahnsinniger Unterschied ist. Und tatsächlich die Sozialdemokraten mit ihrem Staatsverständnis, wir machen das von oben, wir setzen Bürokraten ein, wir regeln das, dem Staatssozialismus eigentlich viel näher ist, als so wie wir das jetzt gerade denken und besprechen und eigentlich viel mehr genossenschaftliche Modelle vor Augen haben oder sowas wie Sozialräte. Also es gibt auch zum Beispiel in Schweden gibt es Sozialräte, die darüber entscheiden, wie überregional über Wirtschaft gesprochen wird und so. Also das sind ja alles keine Sachen, die es jetzt nur im Staatssozialismus gab, sondern die ja eigentlich, ne, also überall immer mal wieder ausprobiert wurden. Wie kann man eigentlich die Wirtschaft oder die Betriebe selbst, aber auch darüber hinaus eigentlich unser Zusammenleben demokratisch regeln? Und das hat eigentlich Kevin Kühnert auch aufs Tableau gebracht, indem er gesagt hat, vielleicht entscheiden die Menschen, dass wir keine Waffen mehr produzieren wollen. Und ich würde auch auf gar keinen Fall diese Frage in die Hände von 10 sozialdemokratischen Bürokraten legen, ne? Weil die am Ende genauso wahrscheinlich fürs Kapital entscheiden würden, weil sie auch davon abhängig sind. Das heißt, das löst die Probleme nicht. Und es wird erst wirklich demokratisch, wenn die Leute selbst, die in den Betrieben arbeiten und darüber hinaus die Gesellschaft entscheiden kann, was sie eigentlich produzieren wollen oder wie sie Arbeitszeit aufteilen wollen und so weiter. Also das ist wirklich der entscheidende Unterschied. Und leider ging das in der Debatte eben sehr, sehr durcheinander, dass man nicht verstanden hat, es wird bestimmte staatliche Eingriffe geben müssen wahrscheinlich, wenn wir konkret darüber sprechen, was wollen wir anders machen. Also sowas wie Enteignung, wenn wir jetzt darauf kommen, das war auch ja Teil des Interviews, Enteignungen von großen Unternehmen, die sich an Wohnungsspekulationen oder Spekulationen im Wohnraum beteiligen, die muss man erstmal enteignen, das ist ein staatlicher Eingriff. Aber wie man danach diesen Wohnungsmarkt, wie man danach anders darüber entscheiden kann, das muss eigentlich nicht mehr in staatlicher Hand sein. Da können wir auch über andere Möglichkeiten sprechen, das genossenschaftlich aufzubauen. Und da würde ich dann wirklich dafür plädieren, so wenig Staat wie möglich. Und da ist man dann absurderweise wieder sehr nah an Liberalen, ne? Die sagen, so wenig Staat wie möglich. Also wir müssen da, glaube ich, genauer unterscheiden, wann finden wir staatlichen Eingriff irgendwie richtig oder notwendig und wie gehen darüber hinaus andere Konzepte, wo wir gar nicht mehr so staatsgläubig sind.
Ja, also es kommt am Ende vielleicht auf das Modell von Staat überhaupt, weil natürlich der Staat ist entstanden, also historisch, also wir reden vom Souveränen, das ist eigentlich ein Erbe direkt aus der Monarchie, ne? So von der Glaube, dass es eine zentrale Macht geben muss. Und mittlerweile, also mit der Demokratie, dann verschicken wir Vertreter, die im Grunde diese zentrale Macht ausüben müssen. Aber tatsächlich gibt es vielleicht ganz andere Formen der Macht. Also es muss nicht unbedingt so zentralisiert sein. Es können auch Netzwerke genauso gut Dinge beherrschen als also der Alleinherrscher. Und das ist das Problem, wenn man denkt, wir müssen unsere ganze Energie da rein investieren, dass unsere Leute sozusagen diesen Staat übernehmen, aber ohne gleichzeitig den Staat damit dann umzuformen und Institutionen dann zu kreieren, die tatsächlich die Ausübung der Macht dann verändern, also wie die Macht tatsächlich in der Gesellschaft verteilt ist, da Änderungen vorzunehmen, dann haben wir vielleicht für eine Legislaturperiode oder zwei so kurzfristige Erfolge, aber da baut man nichts von Dauer auf. Und vielmehr ist es, wenn man Genossenschaften oder also auch wirtschaftliche Macht, aber auch gesellschaftliche Macht, also auch einfache Dinge, Mietevereine, da ist die Organisation, die bei Deutsche Wohnen enteignen und Co-Enteignen jetzt stattfindet, dass Gruppen da zusammenkommen und ihre eigene Macht aufbauen in der Gemeinschaft. Also das ist auch Sozialismus. Also Sozialismus ist in dieser Form auch eine Methode des sozialen Zusammenkommens und gemeinschaftlich eine Macht auszuüben. Und das Neoliberalismus hat uns alle dazu verdammt, also mit schlimmen psychologischen Folgen, dass wir denken, wir sind nur allein, wir können nur als Konsumenten agieren. Die Idee, dass wir gemeinschaftlich eine Macht zusammen ausüben können, ist aus diesem System total raus. Und da müssen wir auch vielleicht Sozialismus begreifen als auch der Weg zu Macht, nicht nur sozusagen das Endziel, dass wenn unsere Leute die Macht errungen haben und dann alles für uns dann machen. Es ist eigentlich etwas, was wir selbst machen
genau,
müssen.
Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch die, dass es von unten kommt. Diese Bewegung ist absolut wichtig. Und trotzdem hatte ich auch gerade in Athen wieder die Debatte mit anderen Linken und Marxistinnen und Marxisten, die auch gesagt haben, alles von unten und so richtig, wie ich das finde, gleichzeitig muss es uns auch interessieren, was eben die, politischen Gegner, die herrschenden Gruppen machen. Also wir werden nicht einfach nur, wenn wir von unten tolle Basisbewegung haben, politische Macht haben. Ne? Das ist ja auch das Problem. Mit einer Demo ist die Sache nicht geregelt. Es ist schön, wenn es Massenmobilisierung gibt. Es ist großartig. Aber natürlich, man unterschätzt so oft diese Macht von verschiedenen Kapitalgruppen und Regierungen und so weiter. Ne? Also deswegen interessiert mich immer wirklich sehr, wie die gegnerischen Gruppen darauf reagieren und mit was, also wirklich, was sie dann mobilisieren können, auch wiederum ihrerseits, wie sie solche Versuche eben auch gleich wieder zerschlagen. Und umso wichtiger finde ich es halt trotzdem auch auf so einer Diskursebene jemandem wie Kühnert dann tatsächlich zu unterstützen und irgendwie zu sagen, es geht ja auch darum, die Öffentlichkeit mit zu überzeugen, dass das jetzt wieder eine wichtige Idee ist. Das heißt, die Basismobilisierung ist total wichtig und trotzdem kann man das andere dann nicht lassen, um die großen Ideen auch mitzukämpfen. Ne? Und da muss man sich halt wirklich anlegen, im Kleinen anlegen gegen die einzelnen Unternehmen, gegen die Chefs, aber auch im Großen anlegen und um eine größere Erzählung mitkämpfen. Ja? Also so so eine Erzählung vorzulegen, die tatsächlich davon ausgeht, mit diesem neoliberalen Konsens zu brechen. Und das halt nicht nur im Kleinen beim Machen, sondern auch so im Großen. Und das habe ich dann manchmal das Gefühl, das fehlt der Linken eben immer noch. Und da ist so ein Vorstoß wie von Kühnert halt sehr wichtig, weil er das in die breite Öffentlichkeit bringt.
Ja, das muss ihm kein Vorwurf sein. Was er nicht bringt natürlich, ist so wirklich die konkreten Beispiele, wie das voranbringt. Das war für mich eine sehr abstrakte Diskussion. Es bleibt immer der Vorwurf im Raum, ja, Juso-Chefs, die waren alle mal links. Dann haben wir Gerd Schröder und Andrea Nahles und Nils Annen und so weiter. Und dann waren alle glühende Linke damals und schau mal, was daraus geworden ist. Aber vielmehr, also dass wir diese Debatte eröffnen und dann wirklich konkret darüber nachdenken, ist sehr wichtig. Weil wir hatten eines, also in der Vergangenheit, da gibt es so zwei Modelle, also das fast anarchistische. Ich mache mal einen kleinen so Gegenentwurf hier, also ich im Baumhaus oder so. Oder teilweise war Occupy, das sollte so eine Gegengesellschaft sein, wo wir alle frei und selbstbestimmt leben, solange wir irgendwie an die Lebensmittel kommen. Aber überhaupt keinen Anspruch, die Gesellschaft im Ganzen zu übernehmen. Und da ist, finde ich, zum Beispiel eine Kampagne wie Deutsche Wohnen und Co. enteignen schon sehr gut, weil einerseits, es braucht die staatliche Macht. Die machen jetzt diesen Volksentscheid, weil das ist das Mittel, um diese Macht zu übernehmen, um dann eben diese Enteignung durchzuführen. Also die nutzen da die Waffen des Staates, aber die wollen damit dann nicht, dass alle diese Wohnungen in das Eigentum vom Berliner Senat überfließen, weil die haben schon gesehen, dass das Berliner Senat, sobald die nächste Krise kommt, die wieder verscherbelt. Die wollen, dass es in einen unveräußerlichen Fonds eingeht, was dann unter der demokratischen Kontrolle von den Mietern, die da drinnen wohnen, aber auch von den Mitarbeitern, auch zum Teil von der vom Staatssenat, dass Leute auch da vertreten sind, aber dass sie in einer demokratischen, vergesellschafteten Form da verwaltet werden. Also da sieht man schon dieses Zwischenspiel sozusagen zwischen unten, ne, die Kampagne, und oben, okay, hier sind die Hebel, die der Staat uns bietet, und die wollen wir jetzt benutzen. Und also das ist auch, glaube ich, also die richtig aufregenden Dinge jetzt bei den Programmen bei, also zum Beispiel, ich rede immer von bei Corbyn oder so, bei Labour. Also wir reden davon, jetzt zum Beispiel die Bahn wieder zu vergesellschaften, weil es wurde privatisiert, auseinandergebrochen in sehr viele Einzelunternehmen, Privatkonzernen, also, und es ist ganz, ganz schrecklich. Jeder, der sich beschwert über die Deutsche Bahn, soll einmal nach Großbritannien fahren, weil es kostet irgendwie gefühlt das 3-4-fache mindestens, und die Züge sind alle massiv überfüllt, weil die haben überhaupt kein Interesse, ein paar Waggons mehr an dem Zug zu tun, also damit alle Leute sitzen können. Nee, es ist einfach selbstverständlich, dass viele stehen müssen, besonders bei den so Pendlerfahrten. Es ist der Horror, und es fallen immer wieder Züge aus, weil die überhaupt nicht in die Instandhaltung und Reparaturen investieren. Und da wollen wir nicht das alte Modell. Also wir hatten die Verstaatlichung 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg, wo im Grunde die Kriegswirtschaft weitergeführt wurde. Damals gab es, also da waren private Eisenbahngesellschaften, aber die waren mitgeführt von Beamten aus den Ministerien als Teil der Kriegswirtschaft, weil das war einfach effizienter. Man musste alles sozusagen für die Kriegswirtschaft dann lenken. Und das führte sich dann nahtlos fort. Also British Rail, die staatliche Eisenbahngesellschaft, wurde von Bürokraten im Hinterzimmer gelenkt. Und als Thatcher dann kam, Ende der 70er, Anfang der 80er, ihr großer Vorwurf war, guck mal, die reagieren gar nicht, die hören gar nicht zu. Also die Sandwiches im Café da im Zug oder so, die sind 3 Tage alt. Stimmte nicht ganz, aber teilweise war schon wahr, weil man konnte kaum sich beschweren bei so einer gesichtslosen Bürokratie. Und was Labour jetzt will, ist vielmehr eine Eisenbahn, wo die Passagiere, die selbst den Dienst benutzen, demokratisch mitbestimmen, wie das geführt werden soll. Auch die Mitarbeiter, die daran arbeiten. Und da kann man schon eine ganz andere Form der Vergesellschaftung sehen. Nicht im Grunde, okay, wir geben es irgendwelchen Bürokraten, sondern wir geben es der Gesellschaft. Die Gesellschaft soll die Macht drüber haben. Und das finde ich, das sind die Dinge, die wir wirklich jetzt anvisieren müssen. Und vielleicht ist es, weil das Kapitalismus in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten so desaströs geworden ist, wo die Leute gefühlt so wenig Macht haben, die müssen jeden Tag mit dem Zug fahren, aber 3-mal die Woche fällt der Zug aus und dann an anderen Tagen ist er überfüllt, dass die sehen das als genauso bevormundend und freiheitsberaubend als damals viele in der DDR zum Beispiel, die überhaupt auch keine Stimme hatten gegen die Staatsbetriebe. Und das ist vielleicht der Punkt, an dem man anfangen soll. Und da kommen wir in eine andere Diskussion so von Sozialismus links, wie will man das propagieren? Aber es kommt aus der gelebten Erfahrung und nicht von irgendwelche vanguardistische Partei, die sagt, hier lang, wir wissen es, wie es geht, sondern aus dieser Frust mit den jetzigen Lebensumständen. Und just wo es gerade am schlimmsten geworden ist, in der westlichen Welt, also in Großbritannien und Amerika, ist jetzt diese immer stärker gewordene Wille da, um die Dinge zu verändern.
Ja, also ich glaube, du hast auf jeden Fall recht damit, dass natürlich die USA und England die Krise besonders getroffen hat und die Ungleichheit so groß geworden ist, dass jetzt die linken Antworten sich quasi aufdrängen. Aber ich glaube, auch wenn Deutschland nach der Finanzkrise eher als Gewinner daraus gegangen ist, haben die Menschen jetzt auch mittlerweile gemerkt, dass bei ihnen davon überhaupt nichts ankommt. Ne? Also dass trotzdem die Bahn immer teurer wird und die Wohnungen immer teurer und so weiter, aber ihre Löhne nicht steigen. Also das ist, es kommt vielleicht ein bisschen verspätet oder nicht ganz so drastisch hier an, aber trotzdem sind die Schulgebäude alle sanierungsbedürftig und so. Ne? Also das Problem ist, glaube ich, in all den Ländern schon gleich, dass die Investitionen seit 30 Jahren durch diese scheiß Public-Private Partnerships und so einfach alle brachlagen, weil sich niemand wirklich darum gekümmert hat und überall nur gespart wurde. Und ich glaube halt, genau deswegen muss man genau in all den Bereichen auch gucken, wo kann man jetzt wieder Privatisierung zurücknehmen, ne, wie bei der Bahn, oder wie kann man jetzt wieder diese Privatisierung bei den Krankenhäusern und so, wie müssen wir konkret wieder vergesellschaften, ne? Also das liegt jetzt, glaube ich, einfach auf der Hand, dass wir das durchgehen müssen.
Ja, es geht eigentlich um dieses Denkverbot. Ist Eigentum, ist das Heilige Schrift? Hat Moses das vom Berg runtergebracht oder ist das auch nur eine gesellschaftliche Norm? Das ist eine Erfindung der Menschheit eigentlich und sollte den Menschen dienen. Und wenn das nicht mehr den Menschen dient, also die Obrigkeit des Privateigentums, dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle kann man da was ändern. Also mittlerweile die Einstellung zu Sozialismus in Großbritannien ist viel positiver als Begriff als Kapitalismus. Also das, wo gerade Margaret Thatcher und alles grassierte. Und wir merken also, mit jeder Krise wird alles getan, um die Eigentümer zu schützen, dass sie bloß keine Verluste einfahren und dafür müssen andere alle blechen. Und das sind natürlich die Leute, die am wenigsten gefedert und gepolstert sind. Und dann kommt die Frage auf, ja, kann man vielleicht das doch nicht anders machen, indem man Dinge wieder vergesellschaftet? Also gerade in England sind sehr konkrete Pläne, also jetzt diese Woche gerade für das ganze gesamte Stromnetz, das wieder in staatlichen Besitz zu nehmen, was alles verhokert worden ist. Mhm. Und ja, wieso nicht? Weil wir sehen eigentlich über den Jahren, die haben nichts repariert, die Instandhaltung war beschissen, aber massive Dividenden wurden ausbezahlt an meistens so Heuschrecken, Hedgefonds, Investmentbanker im Ausland, die sogar dafür große Schulden gemacht haben, um ihnen große Gewinne auszuzahlen und den öffentlichen, also Auftrag immer schlechter erfüllt haben und auch natürlich die notwendige Ökowende und so nicht vollbracht haben. Also das ist fast die einzige sinnvolle Maßnahme, dass wir das wieder in kollektive Hand nehmen und dann was beginnen.
Und welche anderen Vorschläge gibt es da noch? Also du hattest einmal...
Ach ja, also was BMW angeht, also ich weiß nicht, es ist sehr schön, so alle in Deutschland, ja, also
das
abstrakt, Kevin,
aber ne,
BMW, das geht gar nicht. Aber wir haben jetzt den Inclusive Ownership Fund, das ist ein konkreter Vorschlag von John McDonnell, Finanzminister bei Labour. Und im Grunde, dass 1% des Betriebsvermögens jährlich in den Besitz der Mitarbeiter gehen soll, fließen soll. Das wäre so ein unveräußerlicher Fonds, was auch Stimmrechte mit sich bringt, Dividendenauszahlungen. Diese Dividenden werden bis zu 1.000 Pfund jährlich an jeden Mitarbeiter ausgezahlt. Darüber hinaus geht das zum Fiskus, weil man sagt, auch nur durch den Staat, durch die öffentliche Hand, können solche Betriebe auch so viel Gewinne machen. Soll verhindern vielleicht auch, dass ein kleines Softwareunternehmen, was mit kleiner Belegschaft, aber massive Gewinne, dass das nur zugunsten diesem kleinen Kreis und es auch mit der ganzen Gesellschaft geteilt wird. Aber das lehnt sich ein bisschen aus diesem schwedischen Plan aus der 70er Jahre, dem Meitner-Plan, und im Grunde das Kapital von den immer kleineren Kreis von Kapitalisten zurück zur Gesellschaft zu bringen. Dass es wieder unser gemeinschaftliches Eigentum wird. Und das geht, das würde auch direkt auch bei BMW gehen. 1% im Jahr enteignen.
Was ja eigentlich, also das hört sich jetzt super wenig an, aber es wäre natürlich qualitativ trotzdem erstmal schon mal ein Wahnsinnsschritt im Verhältnis zu den wahnsinnigen Boni, die die Manager sonst bekommen und die, von denen sonst niemand was sieht.
Ja. Ich meine, die Frage ist einfach, warum so ein kleiner Satz, da gibt es natürlich viele bei Labour, die viel mehr enteignen würden. Das ist einfach das Problem mit Kapitalflucht, Kapitan Kontrollen, was müsste man machen? Also sind natürlich, die City of London kann vielleicht gerade mit 1% im Jahr leben. Ihre Gewinne sind natürlich viel höher als 1%. Also die kommen immer noch mit einem Plus raus. Aber das ist am Ende so ein Schlacht mit dem Kapital, was uns noch bevorsteht. Aber 100% Übernachtseignung, da haben wir natürlich, da werden die Kapitalinteressen dafür sorgen, dass die Regierung sofort fällt. Allein bei 1% werden die schon mächtig sich dagegen streuen. Das sind leider dann strategische Überlegungen.
Ja, das sind die Realitäten, mit denen man sich ja auch auseinandersetzen muss. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem, was jetzt bei der Diskussion ja so war, dass eben die Vorschläge von Kühnert so vage waren. Und dann war man natürlich als Linke erstmal so dafür und hat das unterstützt, ich ja auch. Aber natürlich, wenn man dann so konkret überlegt, man muss sich mit den Unternehmen anlegen und die Banken und diejenigen, die jetzt in der Regierung sind, haben daran natürlich auch überhaupt gar kein Interesse. Ne? Man darf sich da nichts vormachen.
Ja, also ich glaube auch in der ganzen Verwaltung und so sind solche Ansichten da. Und allein, dass man sozusagen diese Spitze des Eisbergs in die Regierung, also dass man ein paar Minister hat, dass plötzlich alles anders wird. Man muss mit schon sehr viel institutioneller Trägheit rechnen. Mhm. Und Labour denkt sehr grundsätzlich drüber nach, wie man alles demokratisieren kann, dass man Reformen machen kann, die nicht nur sofort sozusagen rückgängig gemacht worden sind. Thatcher sagte damals, die Mittel sind die wirtschaftlichen, aber das Ziel ist eigentlich, die Seele zu verändern. Ne? Die neoliberale Seele, wo jeder nur ein einzelner Konsument ist, zu etablieren. Und da hatte sie sehr, sehr viel Erfolg. Aber ähnlich müssen wir auch gucken, dass es zum Beispiel ein Automatismus ist, dass jeder ihr oder sein demokratisches Recht der Mitbestimmung und des Eigentums einverlangt und nicht so schnell wiederhergeben will. Also das ist am Ende das Ziel. Und da reicht es nicht nur zum Beispiel, dass große staatliche Betriebe für den kleinen Mann, wie man damals so sagte, regieren, sondern dass wir alle unsere Stimme haben, dass es demokratische Organe gibt, die sehr wohl eine Macht haben und diese Macht dann so wieder umverteilt wird, dass man das nicht so schnell wieder zurückgeben kann. Weil sonst hat man sowas wie VW in Niedersachsen, was tatsächlich in der Hand der Landesregierung ist, aber kaum in unsere allen Interesse agiert, mit diesem und so weiter. Die nächste Sendung, die kommt, die habe ich schon mal aufgenommen. Das ist mit dem Norbert Walter-Borjans, ehemaliger Finanzminister des Landes NRW. Das ist derjenige, der damals die Steuer-CDs gekauft hat. Und vielleicht ist er damit eine relative Ausnahme in der SPD, den massiven Shitstorm von der Presse einfach ausgehalten hat und weiterhin weitere Steuer-CDs eingekauft hat. Damit 7 Milliarden Euro eingenommen. Also da kann man so durch 80 Millionen Bundesbürger. Also wir schulden ihm jeder schon einen großen Dank, weil damit hat er unser öffentliches Gemeinwohl dann sehr gut stark mitfinanziert. Aber ich glaube, ich muss an dieser Stelle jetzt mich ganz herzlich bei Ines bedanken, weil Ines, du warst, wir haben das, glaube ich, das erste Mal auch gesprochen, weil du warst eingeladen beim SPD-Debattencamp und du solltest mit Kevin sprechen und du dachtest, du würdest dann debattieren zum Thema Sozialismus und du dachtest, du solltest irgendwie mit ihm debattieren, aber er hat dich nur gefragt. Siehst du, und jetzt kommt er in die Zeit und jetzt redet ganz Deutschland über Sozialismus, nur wegen dir. Also Leute, schick Blumen, Dankesgrüße und Schokolade. Alle an Ines, weil die ist diejenige, die jetzt den öffentlichen Diskurs so gerettet hat. Ich glaube, wir machen aber jetzt Schluss. Es war mal wieder sehr, sehr schön. Kevin, wir danken dir. Halt raus, aber kommen auch ein paar konkrete Vorschläge, wie wir da jetzt nicht arbeiten. Also nicht nur, sage ich mal, ein Fragegedöns, sondern wie machen wir ein sozialistisches Programm, weil wir haben es sehr bitter nötig. Geht da raus, geht ins Leben rein, guckt, wie ihr auch im Leben, wie wir alle die Macht erringen kann, in der eigenen Gesellschaft kollektiv zusammen brüderlich, freiheitlich, geschwisterlich, ich weiß nicht, wie man das überhaupt richtig sagt. Und lies mal auch das 2007er Grundsatzprogramm, das ist gerade nach der Ende kommt, da sind Dinge drin, da glauben wir nicht. Aber demokratischer Sozialismus, unsere Geschichte ist geprägt von der Idee des demokratischen Sozialismus. Eine Gesellschaft der Freien und Gleichen, in der unsere Grundwerte verwirklicht sind. Das kam 2007 raus. Ich weiß nicht, ob noch Gerd Schröder oder Franz Müntefering der Parteichef war, aber das ist, das sind Wörter mal dran. Also das verlinken wir auch. Aber ansonsten, wie immer, unsere Musik ist von Yannick Blume. Ach, man hat mir gesagt, wenn du das gut findest, dann geh auf deinen Podcast-Anbieter, ob Soundcloud oder iTunes oder was immer es ist, und mach eine Bewertung, weil dann sehen andere Leute, dass das super ist. Und wenn du natürlich uns eine schlimme Bewertung gibst, dann leihen wir auch runter. Aber so ist es in der Marktwirtschaft. Unsere Musik ist von Yannick Blume und wir sind nächstes Mal da mit Norbert Walter-Borjans und bis bald.